Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Karrierepoker. Ich war noch ein Kind, vielleicht bereits ein Preteen oder ein Teenie. Und obwohl es bereits Smartphones gab, es ist eigentlich unglaublich, spielten wir als Familie zu Hause jeweils noch Gesellschaftsspiele, so Sonntagnachmittags. Und eines dieser Spiele, das wir in unserem regelmäßigen Repertoire hatten, war eben genau dieses Spiel Karrierepoker. Wer von euch kennt dieses Spiel ebenfalls? Ja, einige Hände gehen hoch, sehr gut. Und für die, die es nicht kennen, es ist ungefähr genau das Spiel, wie es der Name bereits erraten lässt. Es ist so ungefähr der American Dream in einem Spiel zusammengefasst, also dieser Traum, es vom Tellerwäscher bis zum Millionär zu schaffen. Und ich versuche euch dieses Spielprinzip kurz zu erklären. Das Spiel, das hat verschiedene Jobstufen in einer Firma. Ganz klassisch beginnt es mit dem Tellerwäscher. Der Tellerwäscher, er sitzt ganz unten und er spürt die gesamte Last der spielerischen Ungerechtigkeit. Ohne Stuhl, mit zusätzlichen Karten wird er sogar auch noch gezwungen, den Kartenstapel zu mischen oder die Mitspieler mit Getränken zu versorgen. Und logischerweise ist es das Ziel, möglichst kurz hier unten zu bleiben, sich hochzuarbeiten. Verschiedene Stufen folgen. Irgendwann ist man vielleicht der Abteilungsleiter. Er ist etwas höher, hat etwas mehr Macht, ist aber gleichzeitig weder Katze noch Hund. Er ist irgendwo zwischen dieser tellerwäschenden Bedeutungslosigkeit und ja, eben dem großen Ziel, worauf die Augen aller Mitspieler gerichtet sind. Diesem Rang mit gerade einmal 4 Buchstaben, dem Rang namens Boss. Wenn du hier oben sitzt, dann geht es dir so richtig gut. Du schwimmst wie Dagobert Duck in deinem Geld, hast höchstens Angst, dass deine Hosen einige zusätzliche Falten kriegen und im gemütlichen Stuhl lässt du es dir so richtig, richtig gut gehen. Die Getränke, die werden dir vom Tellerwäscher serviert und alle Ungerechtigkeiten des Spiels, sie sind zu deinen Gunsten ausgelegt. Wenig überraschend hat mein Ehrgeiz mich gerne auf genau diese Position hier schielen lassen. Ich wollte oben sitzen, gewinnen, Erfolg haben. Als die Zeit erfüllt war, wollte ich oben sitzen. Quasi der American Dream. Wenn ich so über mein Leben nun nachdenke, dann muss ich aber feststellen, entweder hat mich dieses Spiel nachhaltiger geprägt, als ich es für möglich halte, oder dieses Spiel bildet meine natürliche Grundhaltung besser ab, als ich es einem handelsüblichen Gesellschaftsspiel zutrauen würde. Ich will Erfolg haben. Und ich habe das große Glück, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur genau diese Grundhaltung nur allzu gut aufnimmt. Denn sobald du einmal beispielsweise im Schulsystem gelandet bist, zählt deine Leistung. Und du kannst beginnen, groß zu träumen, von guten Noten, guten Ausbildungen, guten Jobs, von Erfolg. Und ich habe es geliebt. Ich war bereit, von meinen Geschwistern als Streber verschrien zu sein, damit ich wieder einmal gute Noten schreiben konnte. Und kaum hast du irgendwas bestanden, da steht auch schon die nächste Stufe bereit. Step by step, Schritt für Schritt, dream big. Diese Grundhaltung, die treibt an zu besseren Leistungen, zum nächsten Karriereschritt. Und ja, die hat auch durchaus etwas Gutes, sonst würden wir uns ja nicht weiterentwickeln. Doch diese Grundhaltung, sie hat auch ihre Schattenseiten, denn sie kann beispielsweise auch lähmend wirken. Über die Gen Z, die Generation Z, also so ungefähr mein Jahrgang, den verrate ich jetzt noch nicht, bis Jahrgang 2010, über die sagt man, dass sie eine ausgeprägte FOBO hat. Fear of better options. Die Angst, die bessere Option zu verpassen. Lieber nicht zu früh entscheiden, welcher Job es werden soll. Oder doch das Gymnasium? Oder vielleicht doch Schreiner? Ah, die FMS gäbe es ja auch noch. Ah, nein, doch Gymnasium oder FMS oder Schreiner oder doch Gymnasium? Ah, ich weiß es nicht, vielleicht. Okay, ich höre auf, sonst beginne ich noch zu schwitzen. Die Angst, die bessere Option, den Boss-Sessel zu verpassen und plötzlich in eine Sackgasse zu laufen, sie kann lähmend wirken. Oder was, wenn ich plötzlich verheiratet bin und mir doch eine klügere, schönere, tollere Frau über den Weg läuft? Also vielleicht doch besser warten mit heiraten? Keine Angst, ich bin sehr dankbar mit der klügsten, schönsten und tollsten Ehefrau für mich. Dream big. Es prägt mein Denken und es prägt vielleicht auch dein Denken. Der Boss-Sessel, er sieht einfach zu verlockend aus. Und auch als Christ entfaltet dieser Sessel gerne seine Faszination. Das kann zum Beispiel in theologischer Richtigkeit liegen, in dem stolzen Denken, dass ich alles richtig habe, dass meine theologische Meinung die einzig wahre sei und dass ich mich selber sicher nie hinterfragen müsse. Wage ich es, mich auf andere und ihre Meinungen einzulassen? Der American Dream, selbst groß sein zu wollen, Recht haben zu wollen, ganz oben zu sitzen auf diesem Sessel, das ist ein Denken, das grundmenschlich ist und es begegnet uns sogar bei den ersten Christen, den Jüngern von Jesus. In der Bibel, da wird uns nämlich beispielsweise berichtet, im Lukas-Evangelium, einem Text aus dem Neuen Testament, unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Ja, der menschliche Blick errichtet sich auf diesen Sessel. Doch ich möchte heute Morgen die Frage in den Raum stellen, worauf richtet sich eigentlich Gottes Blick? Und ich möchte dazu mit euch in einen spannenden Bibeltext aus dem Alten Testament eintauchen. David hat ihn bereits zu Beginn des Gottesdienstes gelesen und er wurde im 8. Jahrhundert vor Christus von einem Propheten namens Micha aufgeschrieben. Es war eine Zeit, in der das Volk Michas, das Volk Israel, nicht gerade durch einfache Zeiten hindurchging. Seit gut 200 Jahren waren sie in zwei Länder geteilt, wie hinter mir abgebildet. Und seit 20 Jahren ungefähr war die Bevölkerung des nördlichen Landes verschleppt worden. Übrig geblieben ist einzig noch das südliche Land, das immerhin noch die stolze Weltstadt Jerusalem beheimatete. Doch nun droht auch genau dieses Land von einer militärischen Übermacht überfahren zu werden. Und wenn man ihre Situation so auf der Karriereleiter der Weltmächte nun abbilden wollte, ja, dann wären sie schon ziemlich weit unten bei der Tellerwäscherposition angelangt. Und in genau diese Situation hinein spricht nun Gott durch den Propheten Micha folgende Worte. Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr: Du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück in fernster Vergangenheit, bis zu der Zeit, wo eine Frau den erwarteten Sohn geboren hat, lässt Gott die Menschen seines Volkes den Feinden in die Hände fallen. Doch dann werden die Überlebenden zu den anderen Israeliten in ihr Land zurückkehren. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt. Vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Dann kann das Volk endlich in Sicherheit leben, denn seine Macht reicht bis in die fernsten Länder der Erde. Er bringt uns Frieden. Gott, er möchte also seinem Volk neue Hoffnung geben. Da soll jemand kommen, der Frieden bringt, der alle Menschen in Sicherheit wohnen lässt. Endlich ein guter neuer König. Doch dieser König, er kommt spannenderweise nicht aus dieser Weltstadt Jerusalem, dieser stolzen Stadt, sondern aus einem Kuhdorf ein paar Kilometer südlich davon. Ein Dorf, vor dem Toffi vor 2 Wochen meinte, dass wir es heute nicht einmal googeln würden. Ein Dorf mit gerade mal paar hundert Einwohnerinnen und Einwohnern. In den letzten Predigten dieser Serie ging es darum, dass Gott Mensch wurde. Gott wurde zwar ein süßes Baby, aber er wurde kein starker und mächtiger Mann, der die Herrschaft an sich riss. Dass Gott den Hang hat, dass zuerst das Kleine und Unscheinbare zu werden, beinahe unsichtbar zu werden, haben uns bereits die letzten Predigten dieser Serie aufgezeigt. Doch mit dem heutigen Predigtext wird diese Aussage mindestens doppelt unterstrichen. Abseits von wichtigen Handelsrouten gelegen, war Bethlehem nichts anderes als auf Schweizerdeutsch gesagt ein Kaff. Ein Ort, der eigentlich komplett unscheinbar war. Klar, der bekannte König David wurde hier geboren. Doch seine glanzvollen Königsjahre, die verbrachte er in Jerusalem und nicht im Provinzkaff namens Bethlehem. Und doch sagt nun Gott: Du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Damit wird uns einmal mehr aufgezeigt: Gott, er hat den Blick für das Unscheinbare. Er denkt nicht so wie ich als Mensch. Er fokussiert sich nicht auf diesen Sessel, nicht auf Größe und Macht. Das Ausmaß dieser Aussage, es wird uns erst einige Jahrhunderte später, um das Jahr Null herum, deutlich. Denn da wird ein Kind in Bethlehem geboren. Und die Geschichtsschreiber, sie halten dazu fest: Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Jesus, er ist also dieser Mann, der gemäß Micha in Bethlehem geboren werden sollte. Doch er wählt für seine Geburt, für sein Menschwerden nicht einen prunkvollen Palast, sondern ein unscheinbares Örtchen namens Bethlehem. Damit wird der Blick vom stolzen, weltbekannten Jerusalem weggelenkt hin zum unscheinbaren Bethlehem. Und diese Grundhaltung, das Unscheinbare zu beachten und sich nicht nach Größe auszustrecken, zieht sich durch das gesamte Leben Jesu hindurch. Er lenkt den Blick vom großen Stolzen hin zum kleinen Unscheinbaren. Vom Boss zum Tellerwäscher. Ja, man könnte eigentlich sogar sagen, Jesus, er war ein Leben lang Tellerwäscher und dies sogar freiwillig. Jesus, er wurde nicht in einem edlen Bette geboren, sondern lag in einer Futterkrippe. Er war ganz normalen Eltern gehorsam und untertan, obwohl er selber Gott ist. Er wusch die Füße seiner Jünger. Ja, vielleicht müsste man deswegen bei Jesus besser nicht von Tellerwäscher, sondern von Fußwäscher sprechen. Und er wurde vor die Mächtigen der damaligen Zeit gestellt und Falschanklagen wurden gegen ihn vorgebracht. Und doch nahm er sie stillschweigend hin, obwohl er sie hätte widerlegen können. Und als wäre das noch nicht genug, starb er den qualvollsten und schmachvollsten Tod der damaligen Zeit an einem Kreuz. Jesus, er ist also der wahre Tellerwäscher, er, der gemäß dem christlichen Glauben selber Gott ist, die zweite Person der Trinität. Dieser Jesus, er wird Mensch, Gott wird Mensch und er lebt als Mensch in vollkommener Demut. Doch in diesem Bibeltext aus Micha 5, da wird doch gesagt, dass Jesus ein Herrscher, ein König sein wird. Ja, hat Jesus da etwa etwas falsch verstanden? Hätte er nicht eigentlich doch auf diesen Bosssessel schielen müssen? Als Menschen denken wir, dass wir Macht kriegen, wenn man die Karriereleiter hinaufsteigt. Aber bei Gott wird groß, wer zuerst klein geworden ist. Wer Demut gelernt hat, wer diese innere Haltung des Dienens und Bescheidenseins gelernt hat, so könnte man Demut ebenfalls umschreiben. Gott, er hat uns Menschen geschaffen, damit wir ihn groß machen, ihn verherrlichen. Doch stattdessen wollten wir Menschen selber groß sein. Das zeigt sich schon bei vielen verschiedenen Personen der biblischen Geschichte und das sehe ich auch heute, zum Beispiel dann, wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue und mich wieder einmal bei diesem sehnsüchtigen Blick nach diesem Boss-Sessel im Spiel oder in der Realität ertappe. Jesus, er, der selber zu 100% Gott war und zu 100% Mensch, er war der Einzige, der Gott die Ehre gegeben hat, wie sie ihm gebührt, der Gott seinen Vater groß gemacht hat. Er wollte nicht seinen eigenen Willen durchsetzen, sondern ordnete sich demütig dem Willen des Vaters unter. Er wollte nicht aus eigener Kraft groß sein, sondern empfing seine Kraft von seinem Vater. Micha 5,3, da heißt es, sein Gott hat ihn beauftragt, vom höchsten Herrn erhält er seine Kraft. Ja, als die Zeit erfüllt war, wurde Jesus in Bethlehem, in diesem unscheinbaren, auf der Landkarte fast unsichtbaren Dorf Mensch. Er begann dort sein Leben in Demut. Ein Leben als Teller und Fußwäscher, wie nie jemand vor ihm und wie nie jemand nach ihm. Und darum hat Gott ihn groß gemacht. Einer der bekanntesten Texte aus dem Neuen Testament widmet sich in einer wundervollen Liedform genau diesem Thema. Es ist ein Hymnus, ein Christus-Hymnus, der die wichtigsten Stationen des Lebens Jesus treffender auf den Punkt bringen könnte, als ich dies jemals formulieren könnte. Und deswegen kann ich nicht anders, als euch diesen Text vorzulesen. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er, Jesus, verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Gott, er hat Jesus nicht auf so einen Bosssessel befördert, sondern noch viel, viel höher. Ja, als die Zeit erfüllt war, hat er ihm einen himmlischen Thron gegeben. Von dort wird er bis an die Enden der Erde regieren. In diesem Reich, von dem Jedida vor einer Woche erzählt hat, dieses Reich, das bereits begonnen hat und eines Tages ganz sichtbar werden wird, dieses Reich, in dem umfassender Friede herrscht, wie es im Abschluss des Predigttextes in Micha 5,4 auch heißt. Doch was bedeutet diese schöne Weihnachtsgeschichte und die Demut Gottes nun für uns? In unserer menschlichen Natur legen wir gerne und ziemlich schnell mal diesen Fokus auf diesen Bosssessel. Und man könnte sagen auch auf das reiche und stolze und bedeutende Jerusalem. Aber Jesus, er ist nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem geboren worden. Er hat sich nicht nach diesem Sessel und allem, was er verkörpert, gesehnt, sondern Jesus, er hat quasi diesen Sessel genommen, ihn getragen und ihn beim Kreuz deponiert. Ja, Jesus, er hat diesen Sessel des Stolzes gegen dieses schmachvolle Kreuz eingetauscht. Und sein Wunsch ist es, dass auch unsere Bosssessel von ihm zu diesem Kreuze getragen werden dürfen. Bis heute ist die Grundbotschaft des Evangeliums die folgende: Jesus errettet Menschen, die erkennen, dass sie selbst nicht genug sind, nicht gut genug sind, dass sie selber nicht Gott sind, dass wir nötig haben, unseren Sessel hier zu deponieren. Die stolze Jerusalemer Elite, sie schaute nicht nach Bethlehem, um zu sehen, wer dort geboren worden war. Die unbedeutenden Hirten vom Feld hingegen schon. Und so ist die grundlegende Botschaft von Weihnachten und von Jesus eine Botschaft der Demut. Oder in den Worten der Bibel im Neuen Testament, 1. Petrusbrief, heißt es: Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und genau deshalb sind Christen zu Demut berufen. Und ich möchte einige Gedanken weitergeben zu diesem Thema der Demut, wie dies auch in unserem Leben gelebt werden kann, wo ich immer wieder auch selber merke, wie ich viel zu lernen habe. Erstens, wir werden demütig, wenn wir auf Gott schauen. Wir sehen, was er alles für uns getan hat, wie er Mensch wurde. Und gleichzeitig auch, wie groß er ist, wie heilig er ist. Und wenn wir uns dann gleichzeitig vor Augen führen, dass wir ohne Gott verloren wären, dass wir so schlecht, so sündig sind, dass wir Jesus nötig haben, ihn, der durch seinen Tod und durch seine Auferstehung Hoffnung und Frieden in unsere Welt gebracht hat, auch in unser Leben gebracht hat. Das ist der erste Schritt zur Demut, wenn wir diesen Blick auf Gott hin ausrichten, auf Gott hin wenden. Ein großer Theologe aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, der heißt sogar Groß, Basilius der Große, der hat diesen Nachnamen oder Beinamen gekriegt, er hat ganz oft und viel über das Thema Demut nachgedacht. Und er hat einmal geschrieben: Also bleibt dir nichts, worauf du stolz sein könntest, o Mensch. Dein einziger Grund zu Ruhm und Hoffnung liegt darin, alles loszulassen, was nur um dich selbst kreist, und deinen Lebenssinn nur noch in Jesus Christus zu suchen. Demut Sie beginnt in der Erkenntnis, dass ich keinen Grund zu Stolz habe. Ja, ganz praktisch uns überlegt, bedeutet dies, dass ich absolut keinen Grund zu Stolz habe, nicht einmal dann, wenn Goetze heute Nachmittag im Fußball gegen den FC St. Gallen gewinnt. Nicht einmal dann. Zweitens, wir werden demütig, wenn wir weniger auf uns selbst schauen. Kennst du diesen Moment? Ich kenne den relativ gut, wenn jemand mir ein Kompliment macht und ich so typisch schweizerisch überfordert bin. Es tut mir gut. Ich liebe dieses Kompliment, es ist Balsam für meine Seele. Und gleichzeitig winke ich ab. Ach nee, das war gar nicht so gut, alles halb so wild. Vielleicht kennst du das auch, aber das ist nicht Demut. Der bekannte Schriftsteller C.S. Lewis sagte einmal sinngemäß: Wahre Demut bedeutet nicht, schlechter von sich zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Jesus, er wurde an Weihnachten Mensch, weil er nicht an sich selbst dachte, sondern an uns. Jesus, er war selber Gott und darum konnte er diese Grundhaltung leben. Und wir können diese Grundhaltung nur dann leben, wenn Gott uns genau dazu befähigt. Ja, Demut ist nichts, was wir selber machen können, sondern etwas, das der Heilige Geist in uns wirkt. Und drittens, Demut entsteht, wenn wir Jesus feiern. Wenn wir feiern, dass er groß und herrlich ist. Wenn wir feiern, dass er der Retter der Welt und der Retter von uns Menschen ist. Wenn wir feiern, dass er über die ganze Erde, die ganze Welt herrscht, wie es auch in diesem Bibeltext heißt. Und das Schöne ist, heute ist bereits der 4. Advent. 4 Kerzen, die brennen. Das bedeutet also, dass wir in der nächsten Woche Weihnachten feiern. Wir feiern an Weihnachten den Geburtstag von Jesus. Weihnachten ist also nicht der Moment, um unsere Familie, unsere Errungenschaften des Jahres, unsere Gutzli, wir sagen das auf Hochdeutsch, Kekse, unsere Kekse, uns selbst oder was auch immer feiern, sondern es ist der Moment, um Jesus selber zu feiern. Vielleicht hast du dich heute Morgen hier oben auf diesem Sessel gesehen, sitzen gesehen. Dann möchte ich dich, uns alle, zu einem Perspektivenwechsel einladen. Dass wir nicht mehr sehnsüchtig auf diesen Boss-Sessel blicken, uns nicht nach diesem Ort sehnen, an dem unser Stolz so richtig aufleben kann, sondern dass wir Jesus zutrauen, und ihn dabei, ihm das lassen, dass er diesen Stuhl nehmen darf, unseren Stuhl nehmen darf und ihn am Kreuz deponieren kann. Und wir so nicht mehr uns, sondern Jesus feiern. Er, der ein wunderbarer Gott ist, ein herrlicher Gott, wie wir dies im Lied anschließend gemeinsam singen können und so gemeinsam Gott zusingen, zusagen können, du bist wunderbar und nicht ich. Und so möchte ich dich einladen, dass du Weihnachten dieses Jahr nicht auf dem Boss-Sessel verbringst, sondern vielleicht nicht nur deinen eigenen Teller, sondern auch den deines Sitznachbars sogar nimmst und in die Küche trägst und Weihnachten als Tellerwäscher erlebst.